Und wir freuen uns, dass wir nun zur Verkündigung übertreten dürfen. Und ich wollte den Referent vorstellen, ist eigentlich, haben wir letztes Mal schon gemacht.
Ja, genau.
Aber was ich wollte, und kannst die Präsentation schnell zeigen, wollte erwähnen, ist, dass unsere Nachbargemeinde von der IZ hier, Jesus fürs Zürich-Oberland, unsere Vereinigung von Leiter, Herzen, wird 25-jährig. Und das bedeutet, ich habe sogar den Start mitbekommen, wenn du 30 Jahre da bist, dann hast du das irgendwie mitbekommen, dass sich da im Bubiken irgendetwas formiert. Und das ist immer etwas Schönes, wenn der Heilige Geist etwas Neues schenkt, auch im Zürich-Oberland. Und wir dürfen ja 60 werden als Kirche. Und lustig, nächsten Sonntag feiern wir beide. Also sie feiern 25-jährig und wir ein bisschen mit dem Gehstock 60-jährige. Und was wir wollten einfach machen ist, Jesus danken für euch.
Amen.
Und euch einfach von Herz zu Herz segnen und sagen, so gut, nicht nur, dass es euch gibt, sondern dass es dich gibt.
Amen.
Und wir wissen ja, Gründer-Ehepaar, Mitgründer-Ehepaar sind cools, ist Ehepaar cool und etwa, was darf ich sagen, seit eineinhalb Jahren?
Ja, zwei sind
zwei schon, ja. Zeit läuft. Hat der Marcel Nessler die Leitung übernommen von der Gemeindeleiterschaft. Bist aber gleichzeitig noch im Beruf tätig. Was machst du dort so? Was bringt wirklich Geld?
Ja, ich arbeite in der Informatik als Unternehmensberater in einer grösseren IT-Firma, 650 Leute, und hilft denen ein bisschen, die Prozesse glatt zu ziehen. Es sind fünf Firmen, die zusammengewürfelt worden sind, und dann fliegt einem ein bisschen alles um die Ohren und ich versuche da einen gemeinsamen Weg zu finden.
Also, das ist schlimmer als Gemeindebau, oder nicht wirklich?
Es ist eine andere Herausforderung, aber das Interessante ist, dort sind Menschen wie am anderen Ort und sie sind mit den gleichen Themen herausgefordert.
Ja. Und bist du der gewesen, der gesagt hat, also wenn ich meinen Job gut mache, dann mache ich mich selber arbeitslos?
Ist ja, das ist richtig. Du bist, hast das gut im Kopf. Das, ja, das ist immer mein Ziel.
Ja. Ja. Und in fünf Jahren werden wir pensioniert und dann ist die Sache sowieso erledigt.
Meinst du? Ich habe das gar noch nicht gesehen, die Bibelstelle, die das dokumentiert.
Ah, okay. Können wir nachher dann noch miteinander anschauen. So, ich sage Shalom.
Danke.
Der Herr mit dir. Danke dass du da bist.
Ich haben.
Ah ja, den brauchst du ja.
Also außer du willst es für mich übernehmen.
Nein, muss ich nicht.
Genau. Jawohl. Frieden kommt durch eine Person, das ist das Thema. Danke vielmals. Für die meisten Menschen ist Frieden eine Zeit ohne Krieg oder ohne Streit oder einfach eine Zeit ohne Lärm. Und auffällig dabei ist, dass es immer darum geht, dass etwas soll abwesend sein. Also ohne Krieg, der Krieg soll weg sein, ohne Streit, der Streit soll weg sein, ohne Lärm, ohne Krise. Also wir wünschen uns oft bei Frieden eigentlich die Abwesenheit von etwas. Im Reich Gottes ist das aber eben ganz anders. Da geht es nicht um die Abwesenheit von etwas, sondern im Reich Gottes, dort ist Frieden die Anwesenheit von jemandem. Und ich möchte dazu eine Bibelstelle mit euch anschauen, Jesaja 9,5. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Und wir wissen, da ist von Jesus die Rede, prophetisch. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friede, Fürst. Und bei all diesen vier Begriffen geht es ja nicht um eine Tätigkeit, sondern es geht um Identität. Das ist das, was über Jesus gesagt wird, wo er ist. Nicht, was er tut. Und das ist ein riesen Unterschied. Und wir werden das nachher noch mit ein paar Bibelstellen sehen. Er als Person, wenn er auftritt, dann ist Frieden das, was durch ihn durch wirkt und fließt. Wenn die Gegenwart von Jesus den grössten Einfluss auf unser Herz und unser Denken überkommt, dann empfangen wir von ihm Frieden, wo uns selber verändert, aber auch unsere Umstände prägt. Es ist eine Veränderung, die nicht von außen nach innen geht, sondern etwas, das da innen ist, das von sich selber sagt, ich bin Frieden, fängt an, durchzudringen, egal wo ich bin. Ich muss Frieden weder machen, noch muss ich ihn mir antrainieren. Das Einzige, was mein Beitrag kann sein, ist, schauen, das Hindernis, wo ihn als Frieden fliessen lässt, dass ich die mit ihm auf die Seite rum. Und dann fließt das. Und es gibt da eine wunderbare Bibelstelle, die das auch illustriert. Im Markus Kapitel 4, Vers 39. Das ist ja die Geschichte, wo Jesus auf dem See war mit seinen Jüngern und ist der Sturm gekommen. Und dann heisst es da, ich habe jetzt nur den letzten Vers rausgenommen, im Vers 39, Jesus stand auf, wies den Wind in seine Schranken und befahl dem See, schweig, sei still. Da legte sich der Wind und es trat eine große Stille ein. Und dann liest man die Bibelstelle und denkt, wow, so cool, Gab von der Wunder, passiert da. Aber das täuscht ein bisschen. Ja, klar, es ist ein Wunder, aber das Entscheidende passiert eigentlich nicht in dem Moment, wo er aufsteht. Das Entscheidende, was passiert, was zeigt, um was es wirklich geht, passiert vorher. Genau. Wie ist die Atmosphäre, die Stimmung in diesem Boot gewesen, bevor Jesus aufgestanden ist? Was hat Jesus gemacht? Angst? Geschlafen? Er hat geschlafen. Und was haben die Jünger gemacht? Mit ihm geschlafen?
Nein.
Die haben nicht geschlafen, oder? Die haben Angst gehabt, es ist die letzte Minute, wir werden jetzt sterben. Und sie haben die Situation interpretiert und Jesus lässt das völlig kalt. Sie haben gesagt, wie kannst du schlafen, wenn wir jetzt dann gleich unser letztes Minütchen schlafen? Einfach, was passiert da? Und das Spannende an dieser Stelle ist, was passiert da? Wieso kann man in so einer Situation keine Panik haben. Wieso geht das? Das ist die gute Frage. Wieso geht das? Es geht gar nicht so sehr ums Wunder hinten dran. Das ist auch eine tolle Sache. Aber wie geht das, mitten in dieser Situation weder der Angst rumzugeben, noch der Panik, noch der Sorgen, noch keine Ahnung, wie lange die Liste machen willst, wo deine persönlichen Herausforderungen sind. Wie geht das? Weil er Frieden ist. Er hat das können, weil er sich weder mit Angst verbündet hat, noch mit Sorgen verbündet hat, sondern er ist verbunden gewesen mit dem Vater und sein Reich ist ein Reich vom Frieden. Und das Einzige, was er gemacht hat, ist im Grunde genommen nicht primär ein Wunder, auch wenn es nach dem aussieht, was er gemacht hat. Er ist aufgestanden und hat den Frieden, der ihm ist, rausfliessen lassen. Das ist wirklich ein Wunder. In dieser Situation sich weder von Angst, noch von Sorgen, noch von Furcht kontrollieren zu lassen, sich mit denen verbünden, weil dann geht es dir so wie der Jünger. Und das ist, wir würden sagen, normal. Ja, es ist für jeden Menschen normal, aber es ist eigentlich nicht so normal für jemanden, der Jesus nachfolgt. Weil für jemanden, der Jesus nachfolgt, das hat ja Jesus ihnen auch gesagt, du, wieso ist es nötig, dass ihr mich weckt? Wieso habt ihr nicht gesprochen? Wieso ist der Frieden, den ich euch jetzt so lange gezeigt habe, nicht durch euch durchgeflossen und hat genau das Gleiche bewegt? Das war seine Meinung dazu. Ich finde das berührend. Ich finde das mega berührend, weil das erzeugt in mir nicht Stress oder Anklage, sondern das zeigt mir auf, hey, da ist noch mehr, man hat noch lange nicht alles gesehen. Mehr für jeden von uns. Für unsere Alltagssituationen, wo wir drin sind. Was Jesus an Frieden in sich trägt, hat das Geschehen beeinflusst. Nicht Umstände haben ihn kontrolliert, sondern das, was in ihm ist, hat die Umstände verändert. Und dann trat eine grosse Stille ein. Sagenhaft. Nichts und niemand kann uns den Frieden rauben, wo durch Jesus Christus und unsere Wiedergeburt in uns wohnt. Nichts. Aber wir können es zulassen, dass er uns geraubt wird, indem wir uns verbündet mit Angst und Sorgen. Wenn wir uns nicht mit diesen Sachen verbünden, kann der Frieden, der da ist, in Jesus Christus, nie weichen. Das ist unmöglich. Das gibt mir eine extreme Entscheidungskompetenz und eine Eigenverantwortung. Oh wow, ich bin nicht mehr in der Rolle des Opfers, ich bin in der Rolle von dem, der regiert. Über die Umstände. Und das ist eigentlich das, wozu uns Jesus berufen hat. Die meisten Christen leben in dem Wissen, dass der Heilige Geist in ihnen wohnt und sie nie verlassen wird. Und das ist wahr und das ist gut. Das ist eine biblische Wahrheit. Aber Worte sollten nicht als Konzept in unserem Kopf gespeichert sein, sondern erlebt werden. Religion verehrt Konzepte, vermeidet aber persönliche Erfahrungen. Dann habe ich zwar viel Wissen, aber es hat wenig bis keine Relevanz für mein Alltagsleben. Das ist Religiosität. Aber wir wollen ja eigentlich von persönlichen Erfahrungen leben und vor allem die Erfahrung mit Jesus Christus. Und darum denke ich, ist er immer wieder ein sehr gutes Vorbild. Also zu wissen, dass Gott mein Versorger ist, ist das erste Mal beruhigend. Aber das wird mir nur wenig nützen, wenn ich Gott für Versorgung nicht vertraue. Was einen Schritt braucht von Mut. Ich muss mich auf etwas einlassen. Ich habe in meinem Leben mehrmals Job gewechselt oder die Firma haben gewechselt und dann hat es neue Herausforderungen gegeben. Und dann gibt es ja auch die sagenhafte Lüge, das ist auch so eine Lebenslüge. Ab 50 ist es schwierig, einen neuen Job zu finden. Du bist schwer vermittelbar, oder? Das ist das, was die Welt glaubt. Ist aber nicht das, was Jesus sagt. Jetzt ist halt auch die Frage, oder? Bei mir hat es vor 2 Jahren auch so einen Wechsel gegeben, unsere Firma ist auch aufgekauft worden. Und dann wird natürlich auch das erste kommen, der Job, Verlustängst. Oder? Was mache ich jetzt mit dem? Verbünde ich mich? Ja, das ist halt eine altbekannte Wahrheit, oder? Dass man halt schwer vermittelbar ist jetzt. Was bin ich da gewesen? Irgendwie so 57, 58. Schwer vermittelbar, oder? Gehe ich jetzt da zwischen Dreien ab? Und das spielt sich alles da oben ab, oder? Mit was verbünde ich mich jetzt? Mit dem, wo der Frieden in mir ist, und ich sage, du bist mein Versorger. I don't care. Das kümmert mich nicht, was andere sagen. Schaffe ich das? Oder fange ich an rotieren mit schlaflosen Nächten und weiss ich was? Und jedes, was passiert im Geschäft, deutet gerade darauf, ich glaube, ich bin schon auf der Abschlussliste. Das war, glaube ich, ein Indiz gewesen, ich bin überflüssig. Oder verbündest dich mit dem, wo dein Frieden ist, und sagst, Gott, ich bin gespannt, was du jetzt für mich parat hast. Und der Kampf, der wird da oben entschieden. Zwischen den Ohren. Dort passiert das. Genauso sollte auch Jesus, der Friedenfürst, mit seinem Frieden eine spürbare und erlebbare Realität in unserem Alltag sein und nicht ein theoretisches Konstrukt, wo wir den Bibelvers dazu auswendig kennen. Das ist ein guter Anfang, aber ist noch nicht das Ziel. Die Tatsache, dass Jesus durch den Heiligen Geist immer bei uns ist, sollte irgendwo unseren Lebensstil beeinflussen. Sollte irgendwo einen Niederschlag finden in meinem Alltag, auf irgendeine Art und Weise. Wir reden oft davon, unseren Glauben für Wunder einzusetzen. Und das ist richtig und das ist gut. Das ist super. Ich finde das toll, dass man Hunger hat nach mehr. Aber wie wäre es, wenn wir unseren Glauben zusätzlich auch gebrauchen, um zu entdecken, dass Jesus mein Frieden ist in meinen Alltagssituationen? Ich sage, ich glaube das. Ich glaube, dass das eine Realität ist. Und wenn ich einen Durchbruch erlebe, dann tue ich mich mit anderen Glaubensgeschwistern zusammen und sage, ich will den Durchbruch in meinem Leben sehen, dass sich da etwas verändert. Frieden ist eine Realität vom Himmel. Das ist Normalität. Und der Frieden ist durch Jesus immer bei mir. Jesus ist nie abwesend mit seinem Frieden. Wenn ich den Frieden aber zum Beispiel durch Angst oder Ärger verletze, weil das eben nicht Gottes Kultur ist, dann lässt die erlebbare Realität von Frieden nach. Oder? Weil ich lasse zu, dass etwas zwischen die Beziehung kommt, zwischen mir und Jesus. Und ich sage, mein Fokus ist jetzt gerichtet auf Angst und Sorgen. Und ich höre, was die mir sagen. Und dann höre ich nicht mehr so gut, was Jesus mir sagen will. Das ist meine Entscheidung. Was dann passiert, ist, dass eben meine erlebte Realität das ist, dass mich Angst oder auch Wut dann steuert. Und anfängt, mein Handeln zu prägen. Also es fängt da an mit einer schlechten Entscheidung. Und dann wird es wie ein Selbstläufer, aber in die falsche Richtung. Und plötzlich fragst du dich, wie bin ich da hingekommen, wo ich jetzt gerade stehe? Was ist jetzt bitte passiert? Wo ist all das gewesen, was vorher noch da war? Einer der wichtigsten Grundsätze in unserem Leben besteht also darin, den Frieden, der in Jesus in mir wohnt, zu schützen. Schützen, indem dass ich mich nicht mit Sachen verbinde, die mich von dem Frieden trennen wollen oder wie ein Filter dazwischen schieben oder eine Distanz oder ich verliere es plötzlich aus den Augen. Wenn ich merke, dass ich meinen Frieden verloren habe, dann fühle ich mich herausgefordert und ich habe das auch lernen, herauszufinden, wo und wann ist das passiert. Was ist jetzt genau vorgefallen? Was ist jetzt passiert? Weil ich schaue es heute nicht mehr als Normalität an, dass wenn Sachen passieren, wo mich herausfordern, dass ich sage, ja, ist normal, dass man Jobverlustängste hat, wenn man 58 ist und droht, den Job zu verlieren. Dann habe ich das Denken von der Welt übernommen und zugelassen, dass das mein Handeln prägt. Aber es ist eine Lüge. In der Bibel steht nie nicht, wenn du 58 bist, musst du Jobängste haben. Kein Vers. Im Gegenteil, da heisst es, ich habe Gedanken vom Frieden und vom Heil über dir. Eine Perspektive von Überfluss. Und das ist dann plötzlich alles so weit weg, dass es in dem Moment wie unerreichbar ist. Weil das Denken, das normale Denken der Welt, ein anderes ist. Also, wenn ich ängstlich oder frustriert bin, versuche ich herauszufinden, seit wann steuern die Gefühle meine Gedanken und meine Einstellung oder sogar mein Verhalten, dass ich mich anfange, in eine Richtung zu bewegen, wo Gott gar nie die Absicht gehabt hat. Und wenn ich feststelle, dass ich seit 3 Stunden mir Sorgen mache um irgendetwas, dann überlege ich mir, was hat denn jetzt vor 3 Stunden ausgelöst, dass ich mir anfange, Sorgen mache. Was ist passiert? Also ich versuche zurückzustehen und schnell einmal hinzuschauen und zu sagen, was ist jetzt da gerade in meinem Leben abgelaufen? Dass ich jetzt an einem anderen Ort stehe als vor 3 Stunden? Vielleicht ist es ein Telefongespräch über ein Problem in der Familie, ein kritischer Vorfall im Geschäft oder ein Bericht über Krieg. Und das bedeutet nicht, dass das Telefongespräch das Problem ist. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist meine Reaktion auf das Telefongespräch. Und die war wahrscheinlich irgendwo falsch gewesen. Irgendwo hat etwas, was dir gesagt worden ist, es geschafft, dass ich mich mit Angst und Sorgen verbündet habe, statt mit dem, wo ich sage, hey Jesus, wow, ist ja happig, was jetzt da abläuft. Was hast denn du parat in dieser Situation? Also überlege ich mir, wie ich in diesem Telefongespräch für Furcht oder Sorge in meinem Herz und in meinem Denken Platz geschaffen habe. Vielleicht habe ich daran gedacht, in diesem Telefongespräch, jetzt läuft alles aus dem Ruder. Und habe komplett vergessen, dass Gott gesagt hat, hey, ich habe Gedanken vom Frieden und vom Heil über dir. Mit meinem Gott werde ich über Mauer springen. Nichts ist unmöglich dem, der glaubt. Oder Philipper und so weiter. Es gibt so viele Verheißungen, die sind irgendwie vom Wind verblasen. Und unsere Herausforderung ist es, wie schaffen wir so Situationen, dass das nicht passiert. Das ist unsere Herausforderung. Wie schaffe ich das? Weil es ist nicht Gott, der weggegangen ist. Wir haben uns mit den falschen Gedanken verbündet. Und erntet dann die Frucht von dem Säen. Also wenn ich Säen auf Sorgen, kann ich von Sorgen einfach nicht Frieden ernten. Das funktioniert einfach nicht so wünschbar, dass es wäre. Aber Sorgen wird immer auch Angst und weiss ich was hervorbringen. Das ist halt ein Samen, wo man nicht im Garten würde aussäen, würde man andere Sorten wählen. Furcht und Sorge ignorieren die Verheißungen von Gott. Und Hoffnung sieht in jedem Problem eine Gelegenheit für Gottes Größe. Und es gibt so ein super Beispiel im Alten Testament bei Josua und Kaleb. Ja, 10 Kundschaften mit Josua und Kaleb, 12 werden ausgesendet, um zu schauen, wie das verheißene Land ist. Oder? Da, wo Milch und Honig fließt, wo alles super duper ist, Promised Land, oder? Und die 12 gehen raus. Und 10 kommen mit einer Meinung zurück und 2 kommen mit einer anderen Meinung zurück. Die einen sagen, wow, das sind Riesen, die werden uns platt machen. Haben sich verbündet mit Angst und Sorgen. Wir sind nicht in der Lage, irgendetwas gegen die aufzubringen. Und das ist verständlich, sind ja Riesen gewesen, oder? Und was ist die Antwort von Josua und Kaleb, oder? Das ist die Chance, dass Gott uns zeigt, wie stark und gross er ist und wie er mit uns ist. Was für eine hoffnungsvolle Botschaft. Sie hat leider nicht genügt, um die anderen 10 anzustecken. Dann haben sie 40 Jahre Umweg gemacht. Also ihr seht, sich mit den falschen Worten zu verbünden in dem Moment, ist eine fatale, fatale Auswirkung. Und das muss in unserem Leben nicht immer so fatal sein, aber unser Verbünden mit Angst hat Einfluss auf unser Leben. Und einen Einfluss, den sich eigentlich keiner wünscht. Und sich verbünden mit Hoffnung, mit Zuversicht, mit der Verheißung Gottes, hat auch eine Frucht in unserem Leben. Und die Frage ist, mit was verbünde ich mich in solchen Situationen? Das Problem entsteht, wenn ich Frieden, zum Beispiel gegen Angst eintausche und das einfach keine gute Entscheidung ist. Ich tausche etwas Ewiges gegen etwas, wo sich anfängt, in mein Leben zu drängen, durch die Lügen, um zu stellen, zu töten und zu verderben. Weil das ist die Frucht von Angst, von Sorgen, von Wut. Es gibt ja ganze Listen im Neuen Testament, die Paulus aufzählt, von Sachen, wo er sagt, hey, das ist alles nicht das Reich Gottes. Das Reich Gottes ist Frieden, Freude, Liebe, oder? Galater 5, ganze Abhandlung davon. Also, wenn ich feststellen, ich habe mich da mit etwas verbündet, wo halt jetzt keine gute Entscheidung war. Was es dann braucht, ist Buß. Und Buß meinen die meisten, sie wissen, um was es da dabei geht. Oft, wenn Leute mir gegenüber Buß tun, dann tun sie sich bei mir entschuldigen. Vielleicht das dritte Mal oder das fünfte Mal und man ist ja nachsichtig und 7x70 Mal etc. Oder? Alles okay. Aber ich sage den Leuten zum Teil auch, du hast dich jetzt schon das dritte Mal bei mir entschuldigt dafür und ich muss dir ehrlich sagen, ich finde das einen guten Anfang, dass du dich entschuldigst. Aber was ich mir viel mehr wünschen würde, ist, dass sich die Situation nicht wiederholt. Dass es eine Veränderung gibt. Und Buß redet eigentlich nicht davon, sich zu entschuldigen, das ist ein guter Anfang, sondern Buß redet ja davon, eigentlich heisst ja das Wort umkehren. Oder umkehren heisst, ich bin bis jetzt so gelaufen, dass wenn Sorgen, wenn schwierige Situationen kommen, dann reagiere ich mit Angst, ich reagiere mit Sorgen, ich reagiere mit Wut über das, was passiert. Und jetzt merke ich, okay, das das will ich nicht mehr. Also, jetzt muss ich nicht zu Jesus gehen und sagen, du, es tut mir so leid, dass ich jetzt da wütig geworden bin, statt dass ich mich auf deinen Frieden verlassen habe. Dann sagt Jesus, ja, das ist ein guter Anfang. Und jetzt? Oder jetzt muss ich mir eigentlich überlegen, ja, was will ich denn jetzt in meinem Leben machen, dass ich das nächste Mal vielleicht nur schon einen Moment vorher merke, Entscheidung. Frieden? Sorgen. Ja, das wäre schon ein Fortschritt. Ich merke es. Vielleicht gehe ich dann immer noch rein, aber ich habe es wenigstens gemerkt. Und dann bin ich noch mehr in dem Veränderungsprozess mit Jesus und sage, jetzt merke ich das Telefon. Ha! Sorgen wollen kommen. Und ich sage, nein, danke. Ich habe ein besseres Angebot. Frieden Fürst. Was ist deine Antwort auf die Situation? Ich will zu Josua und Kaleb gehören, nicht zu den anderen 10. Das ist der Prozess, wo wir herausgefordert sind, uns darauf einzulassen. Oft genügt ein einfaches Gebet, um unseren Frieden wieder zu finden. Aber manchmal erkennst du auch, dass das Problem oder das Verhaltensmuster, das mir immer wieder in die Quere kommt, einfach irgendwo tiefere Wurzeln hat in meinem Leben, als mir das lieb ist. Und wo Gott sagt, hey, ich will mit dir an diesem Thema arbeiten. Aber ich habe auch so eine Situation gehabt, ich habe mal längere Seelsorgeausbildung gemacht und eigentlich würde man ja meinen, also ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich habe das nicht wollen, aber meine Frau hat mich über ein Jahr lang genötigt, dass sie gesagt hat, ich würde es gerne mit dir machen, nicht ohne dich. Und ich habe gesagt, ja, melde das irgendwo an, ich komme mit. Also habe ich die Ausbildung gemacht, bin die ersten 3 Mal etwa so drin gesessen, mal schauen, was die jetzt bringen haben, oder? Und plötzlich habe ich gemerkt, oh Scheibe, da kannst du nicht nur konsumieren. Da gibt es so dumme Übungen, wo es um mich geht. Es geht um mich. Und dann haben sie mir noch gesagt, ja, jetzt sollst du noch mal zu einer Seelsorgerin, zu einer Seelsorger gehen und mit einem Problem. Da dachte ich, ich bin ein Mann, ich habe doch gar kein Problem. Mit was soll ich denn dort hingehen? Und habe gehirnet und Gott gefragt und dachte, hey, nochmal, ich muss die Übung machen, ist Teil von der Ausbildung, oder? Mit was gehe ich denn jetzt in die Seelsorge? Weil ich habe die Seelsorge immer einen grossen Bogen gemacht, oder? Als Mann kann man ja alles selber lösen, oder? Braucht doch keine Hilfe von anderen. Was ist denn das für eine Peinlichkeit, oder? Und dann habe ich irgendwann gedacht, da hat es doch die Situation im Geschäft gegeben, wo mein Chef und 2 andere mir Feedback gegeben haben, aber für mich war es Kritik gewesen. Und ich habe gerade den Rollladen runtergemacht, bin stinksauer gewesen und dachte, was, wenn die mir jetzt an den Karren fahren, dabei haben die das gar nicht wollen, aber ich habe das so empfunden, das ist ein gutes Beispiel, gehe da in das Seelsorgespräch, 30 Minuten bin ich draußen und die Sache ist erledigt, oder? Ja, 2 Stunden später mit der Terminvereinbarung für den Folgetermin. Ich dachte, okay, aha, da scheint das Muster in meinem Leben zu geben, wo wir nicht bewusst gewesen sind. Weil dann auch dort so Fragen aufgekommen sind, oder? Ja, was willst du in dem Moment erreichen, wo du so hässig reagierst und den Laden zumachst und nicht mehr schwätzen willst, den Igel machst, erziehe mich zurück, rede jetzt nicht mehr, sind alles Blöde, oder? Was geht denn da ab? Und wie ein guter Mann, da lässt man ja Gras drüber wachsen, oder? Und dann wird es gut. Nur in der nächsten Situation ist das Gleiche von vorne losgegangen. Wiederholung. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, aha, mein Vater, der hat immer zu mir gesagt, aus dir wird nichts und du bist nichts. Und dann ist es natürlich plötzlich so gewesen, ich habe dann gedacht, ich beweise dir das schon, dass ich etwas kann. Und dann bin ich in dem Muster gelaufen, immer allen müssen beweisen, dass ich wertvoll bin. Ich bin etwas wert. Und dann ist es natürlich eben blöd, wenn du in einer Situation rein ein kritisches Feedback bekommst, weil du dann wieder denkst, ist es echt doch wahr, dass ich nicht wert bin? Jetzt habe ich ja das nicht richtig gemacht. Und die alten Muster, 30 Jahre alt, oder, haben angefangen, mein Handeln, mein Denken zu steuern und kontrollieren. Hat mich dann einen längeren Prozess gebraucht. Und was ist das Ergebnis davon? Mehr Freiheit. Mehr Freiheit. Heute kann ich mit Feedback umgehen, ohne dass ich das Gefühl habe, die wollen mir jetzt all da ans Lebige gehen. Die hat mich jetzt nicht mehr gern. Die meidet mich oder was auch immer das ist. Und so hat da jeder seine Story. Und an dem Punkt langt vielleicht so das einfache Gebet nicht mehr, wo du merkst, das Zeug hockt ein bisschen tiefer. Und habe festgestellt, dass ihr auch Sozen hier in der Gemeinde habt. Meine Frau war gestern da mit euren Leuten hier in der Schule. Und bei Sozen denkt man ja auch, wenn man denkt, Seelsorge, das ist für die, wo es wirklich ganz elend im Leben ist. Oder denen, wo man es angesehen. Ja, die müssen wirklich in die Seelsorge, oder? Bis ich irgendwann gelernt habe, entweder du wirkst allein weiter und es geht einfach lang, oder du holst dir Hilfe und es geht schnell. Und kommst zu mehr Freiheit und zu mehr Lebensqualität. Also Sozo ist nicht eigentlich für die Kranken, die können schon auch gehen. Eigentlich ist es für die Gesunden, um noch gesünder zu werden. Jawohl. Halleluja. Danke, Friedel. Eine Zustimmung. Genau. Also, wenn wir die Lebenslügen überwinden mit Wort vom Himmel, dann wirkt sich das auf jeden Bereich von unserem Leben aus. Angst nimmt ab, Ruhe und Frieden wachsen an. Und der Apostel Paulus, der war in ganz extremen Erfahrungen drin, konfrontiert im Gefängnis und hat ein paar hilfreiche Worte zu dem Thema, auf was dass man ein bisschen seine Augen lenken kann. Und ich will hier lesen aus dem Philipper 4, Vers 4 bis 7, da steht: Freut euch, was auch immer geschieht. Halleluja! Was auch immer geschieht. Ein guter Indikator, dass etwas schief läuft in meinem Leben ist, wenn die Freude sinkt oder sogar abwesend ist. Das ist immer ein guter Indikator, zum feststellen, irgendetwas läuft nicht so, wie es laufen sollte. Freut euch, jetzt sagt es gerade nochmal, darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal, jetzt schon das dritte Mal sage ich, freut euch, seid freundlich im Umgang mit allen Menschen, außer mit denen, die mit mir böse sind, oder? Ich habe das immer so gedacht im Geschäft, oder? Ich bin mit denen lieb, die mit mir auch lieb sind. Das ist ein bisschen schwierig mit den anderen. Also mit allen Menschen. Ihr wisst ja, dass das Kommen des Herrn nahe bevorsteht. Macht euch um nichts Sorgen. Und wir könnten jetzt doch eine theologische Abhandlung darüber schreiben, was meint der Paulus, wenn er von nichts redet. Was beinhaltet denn alles? Macht euch um nichts Sorgen. Ist das wirklich alles gemeint? Er meint alles, um nichts. Er sagt, hey, das ist nicht deine Kultur. Wendet euch vielmehr in jeder Lage, und jetzt kommt der Schlüssel, mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Dann, wenn wir das machen, oder, wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen. Es braucht einen Wächter über meine Gedanken, weil sonst wenn sie sich mit Sorgen und Angst verbünden. Wachen über euren Gedanken und euch in eurem Innersten bewahren. Also ist jetzt das Herz oder irgendwo da innen gibt es etwas, wo Bewahrung braucht, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Und jetzt kommt nochmal etwas Wichtiges. Könnt ihr auch das Gleichnis vom Weinstock lesen, wie wichtig ist es, mit Jesus verbunden zu sein. Es ist nicht, es kommt nicht aus uns, wir haben das nicht im Griff. Indem, dass ich mit Jesus verbunden bin und das Richtige fokussiere, kommt ein Wach über meine Gedanken und über mein Innerste, wo mir hilft, nicht ins Sorgen und ins Fürchten und in die Wut und in die Angst einzurutschen. Und wenn es passiert, keine Katastrophe, solange ich etwas dagegen tue. Wenn ich es dulde in meinem Leben, dann geht eine schwierige Saat auf. In meinem Leben war es auf jeden Fall so. Wir wollen nachher noch eine Ministry-Zeit machen. Und wenn wir uns ein bisschen einstimmen mit Musik auf das. Und ich will da dazu noch so ein paar Gedanken noch machen, wie zusammenfassen. Frieden, haben wir gesagt, ist die Atmosphäre vom Himmel. Und ist durch Jesus immer bei uns, weil er der Friedefürst ist. Das ist seine Identität, die er auf uns übertragen will. Und wenn die Gegenwart von Jesus den grössten Einfluss auf unser Herz und unser Denken hat, haben wir einen Frieden, der uns selber prägt, unser Umfeld, genau gleich, wie Jesus das vorgelebt hat. Und wir sehen das in diesen zwei Bibelstellen, Matthäus 5, 9. Glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften. Heißt jetzt, dass ich muss Frieden machen? Nein. Sondern ich bin verbunden mit dem, was sagt, ich bin Frieden. Schau, dass ich mich mit nichts anderes verbinde und dann fließt das durch mich durch. Da, so werde ich zum Friedenstifter. Ich lasse das durchfließen, was schon da ist, durch die Wiedergeburt. Denn sie werden Söhne Gottes oder Töchter Gottes genannt werden. Und Psalm 34, 15: Halte dich vom Bösen fern und tu Gutes. Setze dich für den Frieden ein und verfolge dieses Ziel mit ganzer Kraft. Es braucht einen Einsatz von uns, aber nicht in dem, dass wir Frieden machen, sondern in dem, dass wir das Ziel verfolgen, Frieden können freizusetzen, wie das Jesus im Boot gemacht hat. Die Umstände mich nicht kontrollieren, weil ich mich nicht mit ihnen verbünde. Und das Ministry-Team ist für euch parat, wenn jetzt euch in dieser Predigt etwas aufgeht, wo ihr sagt, hey, das Stichwort, das hat bei mir gerade etwas ausgelöst. Oder? Und ich sage, hey, das ist eine Lebenslüge, die ich auch kenne. Das ist ein Muster, das mir sehr bekannt vorkommt. Nehmt die Chance, nehmt die Gelegenheit wahr, geht zum Ministry und sagt, hey, ich lege das ab. Und wenn ihr merkt, das hat geholfen, dann feiert den Sieg. Und wenn ihr merkt, oh, eine Woche später, Wiederholung, und ohne irgendeine Veränderung, machen das so, oder besuchen die Seelsorge. Die Gesunden dürfen gesünder werden. Das ist okay. Das ist wirklich okay. Eure Lebensqualität wird steigen, weil meine ist auch gestiegen. Genau. Hast du mir noch die letzte Folie? Bei mir will sie nicht mehr. Ich habe da noch so ein paar Punkte zusammengefasst, die ihr euch auch mitnehmen könnt. Und euch damit auseinandersetzen, euch auf die Veränderung einzulassen. Vater, ich danke dir, du sagst, die Wahrheit wird euch frei machen. Und es geht darum, frei zu werden von all diesen Sachen, die unser Leben schwer machen. Und jetzt komme ich in den Frieden, wo ich merke, hey, jetzt geht es mir so gut. Viel besser, als es mir je vorstellen konnte. Amen.
Ich lade noch ein, dass ihr noch mal aufsteht mit mir zusammen. Wir wollen einfach noch mal vor den Thron von Gott kommen und ihm unser Herz